HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Das Lernen hat im Judentum von jeher eine ungemein große Bedeutung. Das intensive Studium der heiligen Texte, das Diskutieren über Fragen, die sich aus ihnen ergeben, all das macht den Kern jüdischen Denkens aus. Es ist daher kein Zufall, dass Bildung, ob in säkularen oder religiös geprägten jüdischen Familien, einen besonders hohen Stellenwert einnimmt. In diesem Grundgedanken lag für den 2007 verstorbenen jüdischen Historiker und Religionswissenschaftler Ernst Ludwig Ehrlich zugleich ein Auftrag. Schließlich hatte sich dank des ungeahnten Zuwachses an jüdischen Gemeindemitgliedern in den 1990er Jahren auch der Raum dafür geöffnet, jüdischen Studierenden eine finanzielle Perspektive durch Stipendien zu geben. Ehrlich drückte seine Hoffnung aus, dass es gelinge,
den Tausenden von Juden, die in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind, eine geistige jüdische Identität zu vermitteln, die ihnen bisher verwehrt war.
Seine Vision erfüllte sich. Als 12. Begabtenförderwerk in Deutschland wurde im Jahr 2009 das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk ins Leben gerufen, kurz ELES. Seither wurden mehr als 800 Stipendien an vorwiegend jüdische Begabte vergeben. Maßgeblich angestoßen wurde das Studienwerk von Rabbiner Walter Homolka. Von Beginn an dabei war auch der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik, zugleich viele Jahre der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats. Dank der Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion gab es überhaupt wieder eine nennenswerte junge jüdische Generation. Im ELES-Kosmos erlebten die Studierenden eine Form intensiver Gemeinschaft, sagt Brumlik.
Es gibt ja viele Diskussionen, ob und wie weit zumal die zweite und dritte Generation von Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion dem Judentum nahe sind. Die bei ELES gewesen sind, sind es mit Sicherheit ja und werden es auch bleiben.
ELES hat sich in den 12 Jahren seines Bestehens nach und nach gewandelt. Die Geförderten kommen aus den unterschiedlichsten Kontexten mit verschiedenen familiären Hintergründen. Sie sind säkular oder religiös und dabei ist von liberal bis orthodox alles zu finden. Für den ELES-Geschäftsführer Jo Frank ist das jüdische Begabtenförderwerk zugleich Labor, Diskursmaschine und Familie.
ELES ist einerseits Labor für jüdische Identitäten, Labor aber auch für Überlegungen, wie die jüdische Gemeinschaft Gesellschaft gestalten kann. Die Diskursmaschine ist ELES durch die vielen Sachen, die wir eben nicht nur innerhalb der Gemeinschaft, sondern außerhalb machen, ob das Ausstellungen sind oder Diskussionsabende. Und die Familie ist Begriff, den wir übernommen haben von den Stipendiatinnen und Stipendiaten, die ELES selbst als Familie bezeichnen.
Alissa Frenkel wuchs im Elsass auf, in einer jüdischen Gemeinschaft, die anders als in Deutschland ist. Die Gespräche mit den anderen Stipendiaten schätzte sie besonders, sagt Frenkel. Die familiäre Atmosphäre, etwa an gemeinsamen Schabbatabenden.
Mit dem Begriff Labor verbinde ich ELES eher nicht. Das hat mir zu steril, aber eigentlich ist ELES ganz vielfältig und bunt und ich denke, Familie trifft es aus meiner Perspektive schon eher. Obwohl wir alle sehr unterschiedlich sind, haben wir alle eben diesen gemeinsamen Nenner, nämlich die Förderung beim ELES und auch gemeinsame Ziele, würde ich sagen, nämlich einfach das vielfältige Judentum in Deutschland zu fördern und auch die Gesamtgesellschaft mehr fürs Judentum zu öffnen oder uns mehr einzubringen.
Trink du aber auch einen, sonst...
Nee. Das muss schon der muslimische Exzeptionalismus,
so
der muss schon
demontieren normalerweise.
Ja.
Hakan Tosuna und Jo Frank kennen sich schon seit den Gründungstagen von ELES. An diesem Tag sitzen sie im Garten des Berliner ELES-Hauses zusammen. Tosuna ist Geschäftsführer von Avicenna, dem jüngsten der jetzt 13 Förderwerke, die es in Deutschland derzeit gibt. Das jüdische Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk habe durchaus einen Anstoß gegeben, auch für Muslime ein konfessionell ausgerichtetes Studienwerk ins Leben zu rufen. Seit 2010 hat man an dieser Idee gearbeitet. 2012 das nach dem persischen Arzt und Philosophen Avicenna benannte Werk gegründet und 2014 die ersten Stipendien vergeben. Was in der Mehrheitsgesellschaft selten so deutlich wahrgenommen wird, bildet sich unter den Avicenna-StipendiatInnen ab. die Diversität der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland. Sozial, kulturell, religiös. Ein eigenes Studienwerk schien für viele zunächst ungewohnt, sagt Tosuna.
Wir machen jüdisch-muslimischen Austausch, Dialog interreligiösen mit den anderen Konfessionellen. Aber ganz, ganz entscheidend ist, wie bei Elis ja auch, der innerislamische Austausch und Dialog, der ja nicht so selbstverständlich ist. Oft kommen die 17-, 18-Jährigen aus ihrer muslimischen Bubble, ja, türkischsprachig geprägt oder arabischsprachig oder was auch immer geprägt. Und dann bei Avicenna treffen sie auf diese ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und das ist für viele so ein Augenöffner, wie unterschiedlich und wie bunt und wie vielfältig die muslimische Community in Deutschland doch ist.
Viele Bewerber erhofften sich einen sozialen Aufstieg. Zu zwei Drittel, schätzt Tosuna, seien es Bildungsaufsteiger. Sie sind die Ersten, die in ihrer Familie Abitur machen oder ein Hochschulstudium absolvieren. Aus gut 50 verschiedenen Herkunftsländern kommen die StipendiatInnen und immerhin 10% sind nach 2015 gekommene Flüchtlinge. Dem Studienwerk ist viel daran gelegen, den StipendiatInnen eine Leitidee mitzugeben, in die Gesellschaft und in die muslimische Gemeinschaft hineinzuwirken.
Dass sie in ihrer jeweiligen Community, die sind ja in ganz verschiedenen Kontexten und Milieus unterwegs, und dass sie durch die Förderung, die sie bei Avicenna bekommen, auch dorthin Impulse geben und Synergien geschaffen werden. Ja. Und dass auch sie als Personen, muslimische Personen, dann auch in den öffentlichen Diskurs sich stärker einbringen und wir sie in dieser Arbeit quasi empowern und ermutigen.
Auf die ideelle Förderung, neben der rein akademischen Unterstützung, legen beide Studienwerke großen Wert. Erwartet wird von den Stipendiaten und Stipendiatinnen, das gilt auch schon für das Bewerbungsverfahren, ein soziales und gesellschaftliches Engagement.
Ich fühle mich sehr inspiriert eigentlich durch Avicenna und durch die ganzen Stipendiaten oder Stipendiatinnen, dass ich auch überhaupt eingebunden bin in solche Thematiken. Also das ist natürlich auch eine Verantwortung und irgendwie Extraarbeit, aber es ist gut. Also ich freue mich darüber.
Sarah Ramaini möchte Lehrerin für Englisch und Französisch werden. Sie schreibt an ihrer Bachelorarbeit und wird seit 3 Jahren von Avicenna gefördert. Sie wuchs in einem christlich-muslimischen Elternhaus auf. Ein Teil der Familie ihres Vaters lebt in Algerien. Vor einigen Jahren hat sie sich bewusst für das Tragen des Hijabs, des Kopftuches, entschieden.
Also es war auf jeden Fall meine Entscheidung. Das ist für mich irgendwie ein Mittel, um meine Religiosität für mich einfach auch zu praktizieren. Ich kann Sport machen, ich kann schwimmen gehen, ich kann alles machen, was ich will. Also, und da merke ich, so mit dieser Kleidung fühle ich mich einfach wohler.
Ob es um Essensvorschriften oder Gebetszeiten geht, theologische Fragen und spirituelle Praxis spielen bei Avicenna eine wichtige Rolle.
Für sie ist es wichtig, dass islambezogene Themen behandelt werden im Rahmen der ideellen Förderung, dass religiöse Praxis gefördert wird, dass das wertgeschätzt wird, dass dafür ein Raum gegeben wird, aber auch, dass ein spiritueller Input gegeben wird. Ja, mal mehr, mal weniger.
Das geht nicht immer ganz spannungsfrei zu, sagt Sarah Ramaini. Schließlich gibt es innermuslimisch auch starke Vorbehalte und Konflikte, etwa zwischen Sunniten und Schiiten.
Also da diese innermuslimische Vielfalt auch anzusprechen und im Auge zu behalten. Also gerade wenn es um theologische Veranstaltungen geht, wo man natürlich auch so spirituell irgendwie so ein bisschen was mitnehmen möchte, dass man da eine gewisse Sensibilität mitbringt, das habe ich auch durch Avicenna, glaube ich, so ein bisschen mitgekriegt.
Auch bei der jüdischen Begabtenförderung ELIS gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm zu jüdischen Themen. Kollegreihen, Studientage, das Dagesh Kunstlab oder die Dialogperspektiven zum interreligiösen Gespräch. Begleitet wird das Programm zudem von liberalen und orthodoxen Rabbinern.
Also was ELIS, denke ich, besonders macht, ist, dass es tatsächlich so viele junge Jüdinnen und Juden zusammenbringt, die ansonsten als lose Elementarteilchen einfach so herumschweben würden an den Universitäten.
Sandra Anusiewicz-Bär ist Koordinatorin der konservativen Rabbinerausbildung am Zacharias-Frankel-College in Potsdam. Sie hatte schon viele Jahre Berufserfahrung, als sie mit einem Promotionsstipendium über ELIS gefördert wurde. Es gehe auch darum, einen Raum für junge Jüdinnen und Juden zu schaffen.
Dass man tatsächlich über diesen gemeinsamen Nenner Judentum zusammenkommt und sich findet. Egal, ob man jetzt jüdische Studien studiert oder eben Medizin oder Jura.
Ein wichtiger Punkt für jüdische wie muslimische Stipendiaten ist daher die immer wieder verhandelte Frage zur Identität. Viele führe die eigene Auseinandersetzung mit dieser Frage überhaupt erst zu Elis, sagt Anusjewitsch Speer. Dort wiederum würde diese Auseinandersetzung weitergeführt.
Das ist ein Thema, was immer wieder kommt und an dem die Leute sich reiben. Und vielleicht ist es auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, tatsächlich die Frage, wer sind wir, woher kommen wir, was ist uns wichtig, welche Gesellschaft wollen wir und was heißt das eben für die eigene Herkunft und für das eigene Erbe.
Elis, sagt Alissa Frenkel, habe für ihre eigene jüdische Erfahrung etwas Neues bedeutet.
Das Judentum, was ich bei Elis kennenlerne, ist ganz anders als das Judentum, mit dem ich aufgewachsen bin, weil das Judentum in Frankreich und das jüdische Leben ist ganz anders geprägt, ist viel traditioneller und ich würde sogar sagen, in Deutschland sind die Leute viel offener. Deswegen war ich sehr in meinem Tunnelblick, als ich nach Deutschland kam und dieser Tunnel wurde komplett zerbrochen, als ich dann bei Elis ankam, weil mir war gar nicht bewusst, dass es so viele verschiedene Strömungen gibt und vor allem die liberalen Strömungen waren mir ganz neu.
Wenn junge Jüdinnen und Juden zu Elis gehen, ist das für viele auch der Wunsch, mehr über ihr Judentum zu erfahren. Denn viele stammen aus Zuwandererfamilien, die mit jüdischer Religion wenig in Berührung gekommen waren. Sich mit der eigenen jüdischen Geschichte auseinanderzusetzen, das Judentum gewissermaßen neu zu lernen, hieße jedoch keineswegs, dass sie religiös oder observant lebten, so Anusjewitsch Speer.
Man spürt es in den Begegnungen, der überwiegende Teil definiert sich wirklich kulturell oder säkular. Und wenn wir von der jüdischen Renaissance in Deutschland sprechen, dann müssen wir auch ganz klar sagen, dass diese Renaissance nicht im Religiösen stattfindet und nicht im observanten Judentum, sondern dass sie eben ganz eigene Wege geht. Und das, denke ich, bildet sich da sehr, sehr, sehr deutlich ab.
Rachel de Boer ist Alumna von Elis. Fragen zur Identität haben sie schon lange davor beschäftigt. Rachel de Boer wuchs in einer ostdeutschen Pfarrersfamilie auf. Später konvertierte sie zum Judentum. Beim Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk werde jüdische Identität tatsächlich ausbuchstabiert.
Hier können sich viele Identitäten finden und auch verändern. Und es wird einem nicht so raufgedrückt, was es bedeutet, jüdisch zu sein, sondern das ist wie so ein Wechselspiel zwischen allen Menschen, die kommen. Und es ist ein ziemlich junges Studienwerk, bei dem man, finde ich, auch von außen ziemlich sieht, wie es sich ständig weiterentwickelt. Und ich habe das Gefühl, es ist ziemlich viel in Bewegung und das gehört für mich auch zu jüdischer Identität heutzutage dazu.
Die aus einer deutsch-tunesischen Familie stammende Politologin Sonja Ouertani arbeitet heute für eine Stiftung in Bonn, die sich um die Förderung von Rechtsstaatlichkeit in der Welt kümmert. Bei Avicenna habe sie einen Raum gefunden, in dem ihre religiöse Überzeugung wertgeschätzt und positiv betrachtet worden sei.
Ja, es sind einfach Räume, wo man sich austauschen kann, wo man sich auf bestimmter Ebene nicht erklären muss. Und gerade für mich, die sowohl in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, aber auch im universitären Kontext in einer sehr weißen, nicht-muslimischen Gesellschaft mich bewegt habe, war das natürlich ein Zugang zu einem Raum, den ich sonst in meiner Lebensrealität nicht so hatte.
Dass die beiden Studienwerke einen geschützten Raum bieten, wird von muslimischen wie jüdischen StipendiatInnen betont. Auch von der 25-jährigen Elis-Stipendiatin Rebecca.
Ab und zu braucht man ja auch Orte, an denen man einfach selbstverständlich jüdisch sein kann und das nicht irgendwie das Thema ist, über das man dann auf einer Party halbe Stunde referieren muss.
Stärker als innere Konflikte werden von jungen jüdischen oder muslimischen Menschen oftmals die Probleme durch Zuschreibungen von außen wahrgenommen. Erwartungen, die an sie herangetragen werden, von einer Mehrheitsgesellschaft, die ihnen im öffentlichen Diskurs schnell eine Rolle zuweist. Elis-Stipendiatin Rebecca engagiert sich, nicht zuletzt aus diesem Grund, im gemeinsam von Elis und Avicenna organisierten jüdisch-muslimischen Think Tank Karof Karib.
Tatsächlich hat auch, dass es diesen Think Tank gibt, für mich nochmal bei meinem Motivationsschreiben auch eine große Rolle gespielt, weil ich das einfach sehr wichtig finde, dass diese zwei marginalisierten Gruppen miteinander in Kontakt kommen, weil sie ja oft von den deutschen Medien irgendwie als inhärente Feinde dargestellt werden, was totaler Schwachsinn ist und auch ein bisschen das Bedürfnis der deutsch-christlichen Mehrheitsgesellschaft zeigt, diese Personengruppen zu othern.
Die Möglichkeit, überhaupt strukturiert sowas wie einen jüdisch-muslimischen Safe Space anzubieten, das ist eines der vielen Privilegien, die mit Begabtenförderung verbunden sind. Das ist auch Teil der Verantwortung, die Hand in Hand geht mit dem Privileg. Das heißt, das nur innerhalb unserer Räume zu belassen, das ist ja nicht das, worauf wir abzielen, sondern das innerhalb unserer Räume zu nutzen, um Gesellschaft dann zu gestalten.
Wie wäre es, gemeinsam einzukaufen für ein leckeres Menü am Abend? Koscher und halal? Das fragte sich die Jüdin Cecilia Händler und ging mit ihrem Mann Yair und einem befreundeten muslimischen Paar auf Einkaufstour.
Das gemeinsame Einkaufen und Kochen, die Speisegesetze der anderen respektierend, erlebten wir als einen besonderen Weg der Annäherung und des Kennenlernens.
So schildert es Cecilia Händler, ehemalige ELES-Stipendiatin, im Handbuch zum jüdisch-muslimischen Dialog, das von beiden Studienwerken herausgegeben wurde. Es ist eine praktische Gebrauchsanweisung über die Möglichkeiten verschiedener Dialogformate, über die Schwierigkeiten und Besonderheiten, die im jüdisch-muslimischen Gespräch zu beachten sind. Der Leitfaden »Und endlich konnten wir reden« will all jenen etwas an die Hand geben, die den vielbeschworenen Dialog mit Leben füllen wollen. Cecilia Händler schreibt dazu:
Ein jüdisch-muslimischer Dialog soll nicht beim Erkennen von Gleichheit enden, sondern Anlass sein, die Wichtigkeit und den Wert von Unterschiedlichkeit zu erkennen.
Karof Karib bedeutet jeweils auf Hebräisch und Arabisch Annäherung. Er ist Teil der sogenannten Dialogperspektiven, die die beiden Förderwerke seit vielen Jahren organisieren. Der Think Tank ist keine Initiative von oben, sondern aus dem Wunsch der Stipendiaten heraus entstanden, betont ELES Geschäftsführer Jo Frank.
Wir vermeiden das Wort Allianzen in letzter Zeit, weil wir immer stärker dazu übergehen, zu schauen, wo es gemeinsame Tätigkeitsfelder gibt und wo auch nicht. Uns scheint da der Begriff der Bündnisse etwas stärker tragfähig zu sein. Karof Karib kann dann eben als Plattform für gemeinsames Handeln eine wichtige Rolle spielen in konkreter, zielgerichteter Zusammenarbeit.
In ihren Begegnungen mit jüdischen Studierenden habe sie als Muslima bemerkt, wie viele gemeinsame Berührungspunkte es gäbe, sagt Sonja Uhurtani. Man teile Migrationsgeschichten, mache im Alltag ähnliche Erfahrungen mit gesellschaftlicher Ausgrenzung. Fragen der gesellschaftlichen Teilhabe als Minderheit bewegten jüdische wie muslimische Menschen gleichermaßen. Nicht zuletzt spiele das Aufwachsen mit mehreren Sprachen eine wichtige Rolle. Es gebe nicht die eine jüdische oder muslimische Erfahrung, sondern eine Vielzahl an Perspektiven.
Es geht uns nicht darum zu sagen, das Judentum spricht mit dem Islam oder umgekehrt, sondern die Vielfalt sich auch bewusst zu machen und gleichzeitig auch zu erkennen, dass es jüdische und muslimische Menschen sind, die aufeinandertreffen, aber die auch gleichzeitig ganz viele andere Aspekte ihrer Persönlichkeit und Identität mit in diesen Dialog bringen.
Als es in diesem Frühjahr im Zuge der Gewalteskalation in Nahost zu Demonstrationen auf deutschen Straßen kam, mit antisemitischen Sprechchören, Übergriffen auf jüdische Einrichtungen und Drohungen gegen Jüdinnen und Juden, haben ELES und Avicenna StipendiatInnen zu einer gemeinsamen Reflexionsrunde eingeladen.
Aus der Überzeugung heraus, dass wir eben nicht uns trennen lassen dürfen, selbst wenn das Gespräch unglaublich schmerzhaft ist. Und es war, wie ganz oft auch, ein wahnsinnig schwieriges Gespräch, aber eines, was alle, die da waren, zu diesem Gespräch im Nachhinein als unglaublich wertvoll empfunden haben.
Bei einem längeren gemeinsamen Workshop zu Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus sei es emotionaler geworden, erzählt Sarah Ramaini.
Da gab es einmal eine Situation, da hatten wir über die Diskriminierung gesprochen, also gegen Muslime und gegen Juden. Und irgendwie sind wir dann in der Diskussion so ein bisschen in so einen Streit um die Opferrolle geraten. Also wer ist jetzt das größere Opfer? Also wer leidet mehr sozusagen? Ja, über wen wird mehr Quatsch erzählt? Und über wen, wer wird mehr diskriminiert? Und das war irgendwie interessant. Und dann haben wir das aber irgendwie auch aufgelöst.
Dass es auf beiden Seiten Vorbehalte gibt, mitunter auch aggressive Ablehnung, ist nicht von der Hand zu weisen. Und dennoch, die Behauptung, dass das Verhältnis zwischen Juden und Muslimen in Deutschland konfliktbeladen ist, sei eher eine Projektion, meint Jo Frank. Es treffe jedenfalls nicht zu im Blick auf die akademische Jugend. Die Begegnungen zwischen Eles und Avicenna-StipendiatInnen erlebe er als von Neugier und Empathie geprägt, mit einem echten Gestaltungswillen und der Frage, was man gemeinsam in der Gesellschaft bewirken wolle. Konflikte, so fordert Frank, sollten miteinander ausgehandelt und nicht über Bande gespielt werden. Es gehe schließlich auch nicht darum, bei strittigen Themen unbedingt auf Konsens zu setzen.
Anstatt die Konfliktfelder auszusparen, gehen wir sie deshalb auch frontal an. Der Nahostkonflikt, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, das alles sind einige Themen, die Konfliktfelder darstellen können, die in einem vertrauensvollen Rahmen, aber produktiv behandelt werden können. Wenn wir möchten, dass es einen offenen, produktiven Austausch unter JüdInnen und MuslimInnen gibt, darf der Dialog eben nicht in Begegnungskitsch verfallen, sondern muss die Konflikte ernst nehmen zwischen beiden Communities, muss aber auch Aufklärungsarbeit leisten.
Jüdischen wie muslimischen Stimmen im öffentlichen Raum mehr Gehör zu verschaffen, ist ein Kernanliegen der beiden Studienwerke. Dafür brauche es diese sicheren Rückzugsorte, sagt Rachel de Boer, um dann das Gespräch auch nach außen tragen zu können.
Allerdings nicht reflexartig nur als Reaktion auf das, was an Themen und Meinungen an uns herangetragen wird, sondern mit diesem Zwischenschritt der gemeinsamen Erkundung dessen, was uns als JüdInnen und MuslimInnen beschäftigt. For real.
Ob Eles auf lange Sicht wirklich eine Stärkung von jüdischer Identität und Gemeinschaft bewirke, bleibe eine offene Frage, sagt Sandra Anusiewicz-Bär. Für das Selbstverständnis und die Selbstvergewisserung einer jungen jüdischen Generation sei das Studienwerk auf jeden Fall ein wichtiger Ort. Entscheidend sei letztlich jedoch die Frage, wie die Stipendiaten ihr Judentum tatsächlich im Alltag leben und in die nächste Generation tragen würden.
Das ist der Gradmesser für jüdische Identität. Was bleibt? Ja? Sind es die Witze von Woody Allen oder ist es die gemeinsame Schabbatfeier am Freitagabend im Kreise der Familie? Also es kann natürlich auch sein, ich interessiere mich einfach für jüdische Themen und bin bei jedem Kulturfestival dabei. Vielleicht genügt das auch oder für viele genügt das sicherlich und die drücken ihre Verbundenheit darüber aus. Aber trotzdem, ich glaube, ein ganz großer Teil ist natürlich die Religion, Judentum, das über Religion definiert wird. Und da finde ich es spannend und denke ich, müssen wir abwarten, inwieweit da neue Impulse tatsächlich hervorgehen. Also auch die Religion weiterzuentwickeln und ob die Religion die passenden Antworten findet für die Bedürfnisse der jungen Studierenden.
Das gilt umso mehr für das Jüngere der beiden Studienwerke. Bei Avicenna ist alles noch ein bisschen taufrischer, bildet sich vieles erst heraus. Was die Zusammenarbeit beider Studienwerke, vor allem aber das Miteinander der Stipendiaten untereinander angeht, da laufe vieles schon auf ganz eigene Weise, erzählen die beiden Geschäftsführer Jo Frank und Hakan Tosuna.
Was total lustig ist an dieser Zusammenarbeit, ist ja auch natürlich, dass das alles durch die StipendiatInnen ein Eigenleben gewinnt. Ne? Also das eine ist, was wir institutionell möchten, was wir als vielleicht auch so als Hakan und Jo vertreten. Das ist immer das eine. Das andere ist ja immer, was machen die Stipendiatinnen? Und da finde ich es eigentlich unglaublich spannend zu sehen, dass diese Formen der Kooperation ja auch von ihnen selbst organisiert immer wieder initiiert werden. Von StipendiatInnen-Generationen zu StipendiatInnen-Generationen immer neu. Also dass dann eben in den Regionalgruppen ein lebendiger Austausch ist, dass die gegenseitige Besuche in Moscheen oder in Synagogen veranstalten, da haben wir überhaupt nichts mit zu schaffen.
Sich zum Schabbat-Treffen oder auch zum Fastenbrechen sich gegenseitig einladen. Ja. Davon kriegen wir meistens auch nichts mit.
Wir kriegen da in den Berichten
was mit dann. Also zufällig. Aber da passiert so viel auf der, ich sag mal, Grassroots-Ebene, die wir gar nicht erfassen, sondern nur zufällig mitbekommen und was uns dann erfreut.
Genau.
Also, und da wollen wir eigentlich hin. Ja. Das ist diese Selbstverständlichkeit.